Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge über Musik. Wir werden fortfahren, Annas Frage zu beantworten. Es ist kein leichtes Thema, sondern eines, bei dem viele sich vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Es ist ein Thema, bei dem die Emotionen hineinspielen. Aber wir werden es so gut, wie es uns möglich ist, machen, mit Gottes Führung.
Und dafür brauchen wir viel Gebet. Bei dieser Folge, aber auch generell in unserem Leben, wenn es zur Musik kommt. Denn es gibt da eine ganz feine Grenzlinie und Satan ist ein Meister der Musikindustrie. Und wir müssen uns dagegen wappnen.
Also wenn ihr die vorige Folge nicht gesehen habt, dann schaut sie euch bitte noch an, sodass ihr eine gute Grundlage dafür habt, was gleich kommt.
Sollen wir das vielleicht kurz zusammenfassen, bevor wir beten? Wir besprachen die Auswirkungen von Musik. Dabei benutzten wir Forschungen und Studien zu Schallwellen und Frequenzen auf lebendige Organismen und Pflanzen. Wir sahen uns Götzenanbetung und Stolz in der Musikindustrie an. Wir sprachen auch ein wenig über Symbole und Symbolismus in der Musikindustrie. Wir sahen uns auch an, woher Künstler und Produzenten ihre Inspiration beziehen.
Ja, ob sie diejenigen sind, die wirklich die Lieder schreiben, werden sie von jemand anderem inspiriert?
Ja, und heute machen wir weiter. Beten wir einfach, dass der Herr uns leitet.
Ja, bitte.
Unser himmlischer Vater, danke, dass wir dieses Gespräch fortführen können. Danke für die Frage, die Anna stellte. Und Herr, bitte erleuchte unseren Verstand und hilf uns, bei diesem Thema einen offenen Geist zu haben. Und führe uns bitte auch durch dieses Gespräch, salbe unsere Lippen und Gedanken. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Spielen wir doch noch einmal Annas Video, um auch ihre Frage zu wiederholen.
Ja.
Hi Robert und Marlo, ich bin Anna aus der Tschechei. Es ist so schön, euch hier im Merity Center zu treffen und ich schätze eure Missionsarbeit sehr. Ich habe eine Frage zur Musik. Welche Art von Musik ist dem Gottesdienst angemessen? Und zweitens, welche Art von Musik sollten wir als Christen anhören? Das ist ein Thema, worüber nicht so viel Klarheit herrscht. Vielleicht konntet ihr da etwas aufklären? Das wäre super. Dankeschön und ich freue mich, von euch zu hören.
Weißt du was? Jetzt, wo ich mir diese Frage nochmal anhöre, lässt es mich an die Jugend in dieser Kirche denken. Wenn sie zu Leuten gehen und sie fragen, ist dieser Song angemessen? Kann man sich ihn anhören? Ein bloßes Nein, hör dir das bloß nicht an, hat ja nicht viel Begründung. Und dann rebellieren manche.
Genau das wollte ich auch sagen, denn genau das habe ich auch gemacht. Man rebelliert, wenn man nicht genug Informationen hat. Wir gehen aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Und so ist es.
Ja, sie wollen verstehen. Warum kann ich mir das nicht anhören? Was ist daran verkehrt? Man sollte nicht einfach sagen, das ist falsch, hör dir das nicht an. Aber sie wollen eine Erklärung und hoffentlich können wir ihnen in dieser Folge eine gute Erklärung geben, warum man sich gewisse Dinge nicht anhören sollte.
Richtig. Und lass uns zuerst zur Bibel und zum Geist der Weissagung gehen und wir werden sehen, was schon im Altertum passierte, wo Musik eine Rolle spielte. Okay, in Ruf an die Jugend steht, Satan ist durchaus kein Gegner der Musik, wenn er sie als Mittel gebrauchen und durch sie Zugang zu den jugendlichen Seelen gewinnen kann. Weiter heißt es,
Testimonies Volume 1.
Alles dient seinem Zweck, wenn der Geist von Gott abgewandt wird und die Zeit, die zum geistlichen Dienst bestimmt ist, von ihm in Anspruch genommen werden kann. Er wirkt durch die Mittel, die den stärksten Einfluss ausüben und zahlreiche Seelen in angenehme Betörung versetzen, die sie unter seine Macht zwingt. Bei Verwendung zum Guten ist Musik ein Segen. Leider wird sie oft zum erfolgreichsten Mittel Satans und zu seinem Seelenfänger gemacht. Bei solchem Missbrauch verführt sie ungeheiligte Herzen zu Hochmut, Eitelkeit und Torheit. Wenn sie an die Stelle von Frömmigkeit und Gebet gesetzt wird, wird sie zum furchtbaren Fluch. Es führt zu Hochmut, Eitelkeit und Torheit. Das hatten wir schon vorher besprochen.
Ja, so gut Musik sein kann, so schlecht kann sie auch sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht sagen, dass man sich keine Musik anhören sollte. Der Ursprung von Musik liegt im Himmel. Wir sollten also nicht sagen, nein, hör dir gar keine Musik an. sondern wir sollten uns die richtige Musik anhören.
Ich vermute einmal, also das ist jetzt etwas neben dem Thema, aber das enthält auch so ein Element von Wissen, wer Gott ist. Ich verstehe das und muss nur in mein eigenes Leben schauen, um dieses Bild entstehen zu lassen. Ich höre mir zum Beispiel gern Acapelridge an. Vielleicht hören wir uns später ein Beispiel an. Aber das kam mit der Zeit. Ich höre manches von früher immer noch gern, aber wenn man weiß, dass etwas nicht passt und weiß, wer Gott ist, möchte man das tun, was richtig ist. Aber wenn man anfängt, sich zu, naja, zwingen würde ich nicht sagen, denn es kommt von allein, aber dann sieht man die Freude und auch den therapeutischen Wert von Liedern, die zum Beispiel von Gottes Chor gesungen werden.
In Songs that are led by God's choir.
Durch die Heiligung wächst man dahin, dass man auch diese Art von Musik lieben wird. Wie es auch hier steht, während sie durch ihre Macht gelähmt sind. Auch das macht Musik. Sie hat auch lähmende Kraft.
Und man wird in einer bestimmten Situation gefangen, in einem bestimmten Geisteszustand, wobei man entweder glücklich, energiegeladen oder traurig ist.
Ja, weißt du, wenn man zur Apotheke geht und ein Medikament einnimmt, hat man Kopfschmerzen oder ist depressiv und nimmt eine Pille gegen Depression. Das ist das Gleiche, auch so eine Pille, die man nimmt. Denn wenn man sich niedergeschlagen fühlt und wenn man dann das oder was auch immer macht, befriedigt es einen doch nie völlig. Es ist wieder nur Gott, der uns zufriedenstellt.
Geht man zur Bibel, gibt es dort ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Musik angewendet wurde. Wir lesen das in Daniel 3, Vers 15. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte?
Hier haben wir alle Arten von Musik hervorgehoben. Denn in unserer letzten Folge sagten wir, dass Satan uns gut kennt und er weiß, welche Art von Musik oder was immer es ist, auf unsere Bedürfnisse oder darauf, womit wir uns identifizieren können, maßzuschneidern. Das ist eine Vermutung, für die ich keinen Bibelvers habe. Aber es muss alle möglichen Arten von Musik gegeben haben. Wie gesagt, maßgeschnitten für jede Person und sie wurden dadurch aufgewühlt und sie müssen gesehen haben, Zeuge davon geworden sein, dass dieser goldene Götze im Laufe der Zeit gebaut worden war. Was ist denn das? Oh, das ist großartig. Manche vielleicht, davon halten wir uns lieber fern. Aber dann kam die Zeit, dass sich alle niederbeugen sollten. Diese Musik spielte und es war wie eine Feier. Es schuf dieses Gefühl und viele von ihnen fielen einfach nieder und beteten diesen Götzen an.
Jeder fiel dort nieder, außer drei Menschen. Drei Leute entschieden sich, nicht niederzufallen. Sie wussten, wozu die Musik verwendet wurde. Sie wussten, was die Absicht war und das Ziel bei dieser ganzen Situation oder Anbetung war. Und sie würden sich nicht vor anderen Göttern beugen.
Die Musik beeinflusste sie nicht.
Ja.
Sie waren also in der Wahrheit festgesetzt. Sie mussten vollständig auf dem Grund der Wahrheit stehen. Genau wie bei Daniel 1 und dem Essen. Da waren sie auch fest entschlossen. Ich weiß, dass wir Probleme bekommen können, und du auch, aber bitte, ich kann dieses Essen nicht essen. Es war dasselbe Prinzip, sie waren fest entschlossen. Wir wollen einfach anhand von Beispielen in der Bibel zeigen, wo Musik eine Rolle spielte, auch bei der Entscheidung.
Ja, und es ist interessant, wenn man es sich ansieht, man kann die Musik entweder genießen und mit den anderen anbeten oder die Konsequenzen erleiden. Man kann Schmerz und Tod erleiden. Das ist keine kleine Entscheidung, die man da trifft.
Richtig. Vergnügen am einen Ende und Schmerz am anderen. Ganz genau. Als Balak, der König der Moabiter, in seiner Angst den Propheten Bileam bat, ihm dabei zu helfen, die Israeliten zu schlagen.
asking the prophet Balaam to help him to defeat the Israelites.
Wie machte er das? Lesen wir es doch. Bezaubert von Musik und Tanz und angelockt von der Schönheit der heidnischen Priesterinnen, brachen sie Jahwe die Treue. Bei gemeinsamer Fröhlichkeit und Schwelgerei umnebelte der Weingenuss bald ihre Sinne und riss alle Schranken der Selbstbeherrschung nieder. Leidenschaft überwältigte sie, und nachdem sie einmal ihr Gewissen durch Unzucht besudelt hatten, konnte man sie auch überreden, sich vor Götzenbildern zu beugen. Das war zu diesem Zeitpunkt, als Israel eingeladen war, an einem Fest teilzunehmen. Und was hatten sie da? Musik und Tanz. Das waren immer die Katalysatoren. Vereint in Heiterkeit. Also es war eine freudige Angelegenheit und eine Feier. All diese Elemente zusammen, genau wie bei Daniel, und sie beugten sich nieder.
Satan weiß genau, wie er unsere Abwehr schwächt. Er kommt nicht mit einer großen Sache an, bei der man für Gott einstehen muss. Er kommt mit einer kleinen Sache, die unschuldig aussieht. Dann lässt man in seiner Wachsamkeit nach. Und dann öffnet man die Tür für all die anderen Dinge, die mit hineinkommen.
So ist es. Kleine, schmale Risse und Spalten, durch die er eindringen kann. Und auch die Schönheit der heidnischen Priesterinnen. Er wirft all diese Elemente mit hinein. Man wird das beim nächsten oder übernächsten sehen. Es ist eine ähnliche Situation und auch der von Daniel ähnlich. Das Niederbeugen vor Götzen, Musik und all diese Dinge.
Ja, also in Spiritual Gifts lesen wir, Bileam wusste, dass Israels Wohlergehen von seinem Gehorsam gegen Gott abhing und dass es nicht zu überwinden war, es sei denn, man konnte es zur Sünde verleiten. Er beschloss, sich Balaks Belohnung zu sichern und den Aufstieg, den er ersehnte, indem er die Moabiter anwies, welchen Kurs sie einschlagen sollten, um den Fluch über Israel zu bringen. Er riet Balak, ein heidnisches Fest zu Ehren ihrer Götzengötter auszurufen, und er selbst würde die Israeliten überreden, daran teilzunehmen. Und wenn sie von der Musik begeistert wären, sollten die schönsten medianitischen Frauen die Israeliten dazu verleiten, Gottes Gesetz zu übertreten, sich selbst zu schaden und sie dahingehend zu beeinflussen, den Götzen Opfer darzubringen. Dieser satanische Ratschlag war nur allzu erfolgreich.
Was du vorher schon sagtest, genau das Gleiche. Sie übertraten das Gesetz Gottes. Aber auch die Sache mit dem Opfern. Damals hatten sie Götzen. Wir haben heute auch Götzen. Idole auf der Bühne. Das ist ein Götze, ein Idol. Also ist es genau das Gleiche. Etwas Unbedeutendes kommt daher und dann fängt man an, die Person, die das Lied singt, zum Idol zu machen. Und man fängt an, diese Richtung oder die Industrie dahinter zum Idol zu machen. Und dann wird man zu jemandem, der das Idol bzw. den Götzen anbetet.
Auch wenn man sich das anschaut, die wunderschönen Frauen verleiteten sie. Sie bekamen sie von Gott weg, indem sie ihre Gedanken wegführten. Und es ist Zügellosigkeit, wenn man sich die Welt da draußen und die Musikvideos anschaut. Man hört einen Song und denkt sich, okay, das ist ein schönes Lied. Doch schaut man sich das Video an, denkt man sich, wow, voll von zügellosem Benehmen, lüsternen Gedanken, alles davon.
Richtig, das stimmt. Und sogar in einem symbolischen Sinn. Frauen, Kirchen. Sogar die Kirchen locken einen mit all ihrer Musik und all ihrem Abfall. So wird man auch von den Kirchen angelockt. Hier haben wir die Geschichte von Herodes. Sie feierten, es gab eine Feier. Johannes der Täufer war im Gefängnis und Herodias hasste Johannes den Täufer wegen dem, was er sagte. Und Herodias sagte ihrer Tochter Salome, du wirst Folgendes machen. Du wirst vor Herodes tanzen und du wirst mir den Kopf von Johannes dem Täufer bringen. So machst du es. Spirit of Prophecy, Band 2. Diese Männer genossen in der Nation großes Vertrauen und schwere Verantwortung ruhte auf ihnen. Doch hatten sie sich an leckeren Speisen überessen und dem Schmausen noch Trunkenheit hinzugefügt, bis ihre Geisteskräfte durch die Sinnesfreuden entkräftet waren. In ihrem Kopf drehte es sich vor der ganzen schwindelerregenden Szenerie der Musik und ihr Gewissen schlief. Wieder einmal ein weiteres Beispiel für Musik. Sie ist immer dabei. Auch hier haben wir Götzenanbetung und Stolz. Den Teil mit der Götzenanbetung haben wir bei Herodes, der Salome, betrachtet. Er machte Salome wegen ihrer Schönheit zum Idol. Fast könnte man sie eine heidnische Priesterin nennen. Diese Frau, es gab also dieses zum Idol, zum Götzenmachen. Und dann auch Herodes Stolz. Er bestand darin, dass er im betrunkenen Zustand zu Salome sagte, ich gebe dir die Hälfte meines Königreiches. Er sagte, was du nur willst. Und worum bat sie? Ganz klar, um den Kopf von Johannes dem Täufer. Nahm er es dann zurück und sagte, also das kann ich dir nicht geben? Nein, wegen seines Stolzes, seines Ansehens und Status. Da kann er doch nicht sein Wort zurücknehmen. Und so sagte er, ich muss das tun. Eine unglaubliche Szene, die sich da abspielte.
Ja. Wenn ich mir das ansehe, kommt mir, wie schnell auch wir bei derartigen Dingen klein beigeben können. Sie mochten das Gefühl. Sie machten es nicht, weil es etwas Schreckliches war. Es war etwas, was man genießen konnte. Aber das bedeutet nicht, dass es richtig ist, nur weil ich es genieße.
Ja, das bringt mich zu Katy Perry zurück, wo sie dem Teufel ihre Seele verkaufte. Man möchte mehr und kann es nicht aufgeben. Es hatte den Anschein, als ob sie wirklich in der Gospelszene war. Vielleicht, sie hätte es sein können. Ich sage nicht, sie war es. Aber dann sagte sie ganz lapidar, nun, ich verkaufte meine Seele dem Teufel. Mir egal, ich mache alles dafür. Und so war es auch bei ihm. Er mochte Johannes den Täufer. Er war ein Freund. Ja, bringt ihn um, ja. Mein Ansehen ist mir wichtiger.
Gehen wir weiter zum Manuskript 82. Darin heißt es, es ist für Gottes Arbeiter nicht sicher, an weltlichen Vergnügungen teilzunehmen. Sich mit weltlichem im Musikalischen zu verbinden, wird von manchen Sabbathaltern als harmlos angesehen. Aber diese befinden sich auf gefährlichem Boden. Dadurch versucht Satan, Männer und Frauen auf Abwege zu führen. So hat er Kontrolle über Seelen erlangt. So sanft und so annehmbar ist das Vorgehen des Feindes, dass seinen Schlichen kein Argwohn entgegengebracht wird. Und viele Gemeindemitglieder werden zu Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Schon wenn man das liest, sollte das einem schon sagen, was ein Christ sich anhören sollte und was nicht. Denn das ist schon ein mächtiges Zitat. Und das ist auch eine Warnung, dass wir uns auf gefährlichem Boden befinden. Wenn wir hingehen und uns Dinge anhören, die von Satan inspiriert wurden.
Ja, und der letzte Teil, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Nochmals die Frage, suchen wir Vergnügungen und selbstsüchtige Befriedigung oder schauen wir, dass wir Gott gefallen? Wir haben das so oft gesagt, wenn wir Gott gefallen, werden wir auch selber Freude haben. Wir werden Freude an unserem Leben haben. Er wird unser Leben unglaublich machen. Wir werden Freude in Fülle haben und geistlich erbaut werden. Mit Sicherheit. Das ist wunderschön. Das sollte der Ausgangspunkt sein, welchen Weg wir einschlagen sollten.
Nochmals dazu, dass sie das Vergnügen mehr lieben. Die Leute werden der Gemeinde fernbleiben, wenn die Lieder für sie nicht flippig genug sind. Sie finden keinen Gefallen an dem, was sie im Gottesdienst erleben, und so werden sie zu denen, die das Vergnügen und das Ich und nicht Gott lieben.
Ja, das stimmt genau, weil sie nicht diese Stimulation bekommen, das Überwältigende, worauf ihr Körper wartet. Man wartet jetzt auf die Stimulation, wenn man dieser Art von Musik und dieser Art von Tamtam ausgesetzt ist. Einfach nur ein kurzes Beispiel aus der Gemeinde, in der ich früher war, auch eine Adventgemeinde. Einer meiner Freunde, da gab es eine Band und ich wurde eingeladen, in der Gemeindeband mitzuspielen. Dazu muss ich sagen, dass ich immer noch weltliche Musik anhörte und als ich in die Gemeinde kam, erwartete ich etwas anderes. Ich erwartete Lieder der Anbetung. Ich dachte mir, das ist nicht richtig. Da läuft etwas verkehrt. Man hatte mit Schlagzeug angefangen, auch wie sie angezogen waren. Die Frauen mit langen Lederhosen und so weiter. Egal, einmal musste er weg, keine Predigt, aber irgendetwas anderes in einer anderen Gemeinde machen. Und diese Gemeinde war etwas konservativer. Als er von dort zurückkam, sagte er mir, es war so langweilig. Die Musik, das war nichts. Es bezeugt das, was wir hier lesen. Sobald man diesen Weg einschlägt, wird alles andere langweilig.
boring to you.
Ja, was man sich 6 Tage die Woche anhört, beeinflusst, wie man sich am 7. Tag fühlt, wenn man im Gottesdienst ist. Und das Problem ist, dass viele sagen wollen, wir müssen die Musik ändern, um die Jugend in der Gemeinde zu halten. Doch damit gibt es ein Problem.
Ein sehr großes Problem sogar. Zeigen wir doch ein Video über genau dieses Phänomen, das du angesprochen hast. Myron Evans sagte es am besten, er sagte, dass wir aufhören müssen, Dinge zu dämonisieren, die wir vorher nicht gesehen haben. Zu viel Bewegung, zu viel, zu laut, keine Musik für die Kirche, all diese Dinge. Es ist wirklich ein Segen, dass sogar wir in der Kirche sind. Unsere Kirche wurde von jungen Leuten gegründet, 1844, diese ganze Bewegung. Junge Leute kamen zusammen und sagten, wisst ihr was, ändert es, stellt alles auf den Kopf, darum sind wir hier. Also ich freue mich sehr auf die nächste Generation. Und wenn man Dinge sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat, dann verteufelt man es nicht. Akzeptiert es, schätzt es, seht das Gute darin, seht Gott darin und erkennt, dass es diese Sache ist, die euer Kind in 20 oder 30 Jahren in der Gemeinde hält. 20 years from now, 30
years from now. Also mir fehlen tatsächlich die Worte.
Ich bin sprachlos.
Denn ja, die Adventbewegung wurde von jungen Leuten begonnen. Aber was war ihr Ziel? Ihr Ziel war, sich von der Welt zu unterscheiden und nicht sich der Welt anzupassen und alles in die Gemeinde hineinzutragen.
Oder es anzunehmen, genau. Er sagt, verteufelt nicht. Verteufelt was nicht? Irrtum? Natürlich muss man Irrtümer verteufeln. Wir müssen uns die Wahrheit anschauen. Und wie er sagte, in den kommenden Jahren werden junge Leute hier sein. Was ist falsch daran? Es ist eine gute Sache, wenn sie in der Kirche sind. Aber in was für einer? Das ist nur ein Gebäude. Das stellt nicht dar, was Gottes Gemeinde darstellen sollte.
Ja. Und wir werden etwas später noch darüber sprechen. Rhythmus und solche Dinge. Die Instrumente, die verwendet werden. Aber es ist eine große Sache, denn die Leute von heute wollen die Musik im Gottesdienst haben, die sie sich zu Hause anhören. Und da fängt es an.
Weißt du, also ich sage nie, dass unsere Kirche Babylon ist, aber weißt du, dass sie Babylon in die Gemeinde hineinbringen? Eines der Lieder, die da auftauchen, war von Janet Jackson. Lebt sie nach den Vorschriften Gottes? Also ich richte hier über niemanden, richte niemals. Aber ich sage, dass wir wissen, wie es in Hollywood ist und dass sie dort ihre Seele dem Teufel verkaufen. Aber wenn man diese Musik, die man sich anhört, diese säkuläre Musik in ein Umfeld der Anbetung in die Gemeinde bringt, nun, mehr sage ich nicht.
Ja, und wir sprechen später noch etwas detaillierter darüber. Hier ist ein weiteres Beispiel, was in einigen Gemeinden passiert.
Woher ist das? Das ist Deutschland, richtig?
Ja, in Deutschland.
Thank you.
Wow, was war dieser letzte Song?
Was ist, wenn Gott einer von uns ist?
Ein Chaot, wie wir ist. Ich erinnere mich an dieses Lied. Sogar damals, als ich in der Welt war, sagte ich, das möchte ich mir nicht anhören. Wer seid ihr, so von Gott zu sprechen? Das war schon heftig. Kann irgendjemand in dieser Zuhörerschaft Gott preisen? Also ich frage das jetzt einfach mal. Das Klatschen. Los, kommt, macht weiter. Also ich muss noch mal darauf zurückkommen, denn das liegt dem zugrunde. Es ist Götzenanbetung. Da wird jemand zum Idol. Es wird gepfiffen. Da wird den Typen auf der Bühne zugepfiffen. Sie pfeifen nicht wegen Gott. Und sogar wenn sie es täten, ist das nicht die Art, wie man anbetet. Man kann nicht so anbeten.
Weißt du, als ich früher trank und wir in die Clubs gingen und dort tanzten, ich sehe hier keinen Unterschied. Es ist genau das Gleiche.
Ja.
Man hat das Blitzlicht, den Nebel, der aufsteigt, Getanze, laute Musik, Johlen.
Ja.
Es ist einfach ein Konzert.
Auch dieser Rauch oder Nebel, das schafft dieses eigenartige Gefühl. Ich kann es gar nicht erklären. Irgendwie verwirrend. Man kann nicht viel darin erkennen. Das schafft so eine unnatürliche Kulisse. Da gibt es sicher noch mehr dazu. Aber ich weiß auch nicht alles. Aber an dem Nebel hängt sicher noch mehr. Und es kommt von unten herauf. Hast du gesehen, wer dann auf die Bühne kam?
Das ist schon eine ganze Weile her, deshalb hat das Video nicht die beste Qualität. Aber man würde nicht denken, dass jemand von diesem Format mit diesen Dingen zu tun hat.
Ja, der Präsident der Vereinigung. Das ist schon ein Augenöffner. Also dieses Thema mit dir anzupacken war für mich auch ein rechter Augenöffner. Man weiß, dass das passiert. Aber ist auf so einem Video zu sehen, Nun, spielen wir ein weiteres Beispiel derartiger Musik ein, die in einer Kirche gespielt wird.
Of this type of music played in a church.
Puh, das reicht jetzt.
Ja.
Ich muss das nochmal fragen. Hast du die Kameras gesehen, wie sie um den Schlagzeuger herumgingen? Sie filmen ihn wegen seines Talents und er lächelt. Er genießt es und die Frau klatscht und ruft, lobt den Herrn, lobt den Herrn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich erkenne darin kein Lob. In einem solchen Umfeld kann ich den Herrn nicht preisen.
Und wenn man sich überlegt, was mit der Person passiert, die da spielt, er möchte ja immer etwas mehr geben.
Der Stolz.
Möchte noch ein bisschen mehr angeben. Genau, um zu zeigen, wie gut er ist. Diesem Schlagzeug zuzuhören oder dem, was er spielte, zuzuhören, dadurch enthielt das Lied viele polyrhythmische Elemente. Es gibt Bereiche, wo man polyrhythmische Elemente hat, wie im Folgenden. Also es ist nicht genau der gleiche Rhythmus, der da gespielt wird, aber es beinhaltet all die gleichen Elemente.
Das ist sehr ähnlich und wird dazu verwendet, Dämonen, also Geister, herbeizurufen. Das macht Voodoo aus. Dafür werden die Trommeln benutzt. Es ist Spiritismus.
Ja.
Es hat mit den Ahnen zu tun.
Und manche fragen, warum sollte man keine Trommeln in der Kirche haben? Es ist doch nicht verkehrt daran, ein bisschen Beat in der Kirche zu haben. Doch hier ist eine Studie, die an einer Universität in Schweden durchgeführt wurde. Ich möchte einfach den ersten Teil lesen, worin sie feststellen, rhythmisches Trommeln wird bei schamanischen Zeremonien benutzt, um einen Trance-Zustand einzuleiten. Während des vom Trommeln verursachten, veränderten Bewusstseinszustands kann man sich entweder energiegeladen oder entspannt fühlen. Also der Grund, warum wir keine Trommeln in unseren Kirchen haben, liegt an der Wirkung auf unseren Körper. Es versetzt uns in einen Trance-Zustand. Wenn man sich die Geschichte der Trommeln anschaut, werden sie im Voodoo benutzt. Sie werden benutzt, damit Dämonen in den Körper hineinkommen, um von ihnen kontrolliert, besessen zu werden.
Und wenn man in diesem Zustand ist, im Rahmen eines Gottesdienstes, und man Gott preisen möchte, und man sich dann in dieser Hypnose, in diesem Zustand, den die Trommeln verursachen, befindet, das ist nicht für Gott. Das ist etwas anderes, das ist Mystizismus. Ein anderer Trance-Zustand. Wenn man zu einer Trance-Party geht, wird man auch in Trance versetzt. Das ist nicht für Gott. Da sitzt man nicht da und preist Gott für alles, was er im eigenen Leben getan hat und das alles. Das kommt von Satan. Das ist es. Und genau das wird dadurch verursacht. In Selected Messages heißt es, ein chaotischer Lärm, der die Sinne verwirrt. Solche Vorfälle, wie von dir in Indiana beschrieben, werden sich kurz vor dem Ende der Gnadenzeit wiederholen. Jede Pöbelhaftigkeit wird gezeigt werden. Es wird Geschrei mit Trommeln, Musik und Tanz geben. Die Sinne vernunftbegabter Menschen werden so verwirrt sein, dass man ihnen keine richtigen Entscheidungen zutrauen kann. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Das ist ein gutes Zitat nach dem, was wir gesehen haben.
Also wissen wir, wie nah wir dem Ende sind. Denn wir sehen, wie all diese Dinge in die Gemeinde hineinkommen. Aber das macht es nicht richtig. Es ist etwas, wogegen wir unsere Stimme erheben müssen. Aber nicht einfach, das darf man nicht, sondern wir müssen sagen, warum das nicht erlaubt ist. Die Leute müssen verstehen, welche Auswirkungen es auf den Gottesdienst, die Anbetung hat und auf den Körper und ob es Gott verherrlicht oder nicht.
Ja, stimmt. Dann geht es weiter. Der Heilige Geist offenbart sich niemals durch solche Methoden, in solch einem chaotischen Lärm. Das ist eine Erfindung Satans, um seine ausgeklügelten Methoden zu verbergen und um die reine, ernsthafte, veredelnde und heiligende Wahrheit für diese Zeit wirkungslos zu machen. Besser die Anbetung Gottes nie mit Musik zu vermischen, als Musikinstrumente dazu zu verwenden, um ein Werk zu tun, das, wie es mir letzten Januar gezeigt wurde, in unsere Zeltversammlungen hereingebracht werden wird. Die Wahrheit für diese Zeit braucht keine derartigen Dinge bei ihrem Werk, Seelen zu bekehren. Chaotischer Lärm schockt die Sinne und pervertiert das, was richtig ausgeführt ein Segen sein könnte. Satanische Mächte mischen sich bei Krach und Lärm darunter, um einen Karneval zu haben, und das wird als das Wirken des Heiligen Geistes bezeichnet. Wir sehen das bei Gospel, was wir später noch zeigen werden. Da haben sie diese Festivals, da steigt sogar der Rauch oder Nebel auf. Es gibt diese Begeisterung und alle halten vielleicht noch Kerzen oder strecken die Hände in die Luft. Und es ist schwer. Da gibt es eine feine Trennlinie. Was ist falsch an diesem oder an jenem? Die Emotion, die von diesen Songs hervorgerufen wird. Sind diese Emotionen auf die Leute auf der Bühne und die Musik gerichtet? Maßgeschneidert auf die Gefühle und Frequenzen im Körper? Oder soll es auf Gott ausrichten?
Ja, werde ich Gott folgen wegen der Musik, die ich in der Kirche höre? Oder folge ich Gott, weil ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, weil ich genau das tun will? Also das sagt mir das Wort, wegen der Liebe, die Jesus für mich hatte. Und deshalb möchte ich ihm folgen. Deshalb möchte ich ihn anbeten. Ich möchte ihn nicht wegen eines Gefühls anbeten, das in mir entsteht, wenn ich in der Kirche ein Lied höre oder selbst singe.
Ja, genau wie du es sagtest. Wenn man diese bewusste Entscheidung getroffen hat, Gott nachzufolgen, drehen wir es doch einmal um. Wird man sich dann die Musik anhören, die in einigen dieser anderen Kirchen dargebracht wird? Sogar bei uns? Nein. Denn zuerst findet man Gott und er wird einen lehren und man wird sich diese Dinge nicht anhören. Das wird die Beziehung beeinflussen und auch die Anbetung Gottes.
Wenn man zum ersten Video zurückgeht, wo in der Gemeinde Janet Jackson gespielt wurde, konnte man sehen, wie die Gemeindeglieder in den Kirchenbänken mitmachten. Wie ihr Körper anfing, mit der Musik mitzugehen. Man kann etwas als guten Indikator hernehmen. Wenn mein Körper anfangen möchte zu tanzen, weil er einem Rhythmus folgt und der Rhythmus vom Lied hervorgerufen wird und nicht wegen Gott, dem man dient oder besser, dem man in der Kirche dienen sollte.
Wenn man sich bei den jeweiligen Veranstaltungen all diese Lieder ansah, jubelten alle den Leuten auf der Bühne zu. Wir wiederholen uns da vielleicht, aber das ist ein Punkt, ein so schmaler Grat, dass wir es durchsprechen müssen. Wir müssen uns alle Blickwinkel ansehen. Ja, sie sagen alle, preis den Herrn, aber alle schauen sie auf die Leute vorne. Wenn man ein Lied spielt, bei dem man Gott erheben möchte, Da sieht man in unserer Gemeinde und vielleicht auch in anderen Gemeinden, dass sie ihre Augen schließen. Und sie denken einfach an das wunderschöne Lied, das sie an Gott erinnert. Die Worte und die Melodie.
The beautiful song and it reminds them of God. The words and the melody.
Ja, wenn wir den letzten Teil der Aussage lesen, heißt das hier, man sollte zu derartigen Gottesdiensten nicht ermutigen. Der gleiche Einfluss kam herein, als die Zeit von 1844 verstrichen war. Es gab gleiche Darbietungen. Die Menschen wurden von Begeisterung ergriffen, von der sie dachten, dass es die Kraft Gottes wäre. Wenn man in diese Kirchen geht, fühlt man etwas, was mit dieser Anbetung kommt. Und so sagt man, das ist der Heilige Geist. Er wirkt in mir und ich weiß es von meinem Gefühl her, wie mein Körper sich bewegen will, weil ich Gänsehaut bekomme. Also muss das richtig sein.
Emotionen.
Ja, Emotionen.
Da ist kein Unterschied zu charismatischen Bewegungen. Genau dasselbe. Der Heilige Geist bewegt mich, all das. Und schau, was sie da machen. Man hüpft herum, verletzt sich und das ist die Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist, der sie bewegt? Das kann nicht sein.
Trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Nun, das sollte unser Maßstab sein, nicht das Gefühl, das ich in mir bekomme, wenn ich in der Kirche stehe. Und das bedeutet nicht, dass wir in der Kirche so singen müssen, als ob wir auf einer Beerdigung wären.
Nein, Gott loben, wie das wohl im Himmel klingt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Satan war mit diesen musikalischen Talenten und Instrumenten beschenkt worden, die in ihn gelegt worden waren. Das muss unglaublich geklungen haben. Der riesige Chor von Milliarden von Engeln. Wie du sagtest, es muss nicht so sanft klingen, als ob man durch die Nase säuselt. Man kann vor Gott kraftvoll singen. Aber man sollte es richtig tun und den Fokus richtig setzen.
Ja.
Das ist schon alles.
Und wie wir schon sagten, wir müssen in der Bibel nachschauen, was wahr ist. Und die Bibel gibt uns genug Beispiele, welche Instrumente beim Gottesdienst benutzt werden sollten. Sehen wir sie uns doch an. Von Saiteninstrumenten bis Schlagwerk ist die Bibel angefüllt mit Verweisen auf Musikinstrumente. Während viele von ihnen benutzt wurden, um Gott zu loben und zu feiern, wurden andere als Signalgeber in Schlachten verwendet. Nun, das erste Instrument, das gemäß der Bibel verwendet werden kann, ist unsere Stimme.
Ja, und bevor wir weitermachen, möchte ich bei diesem ersten Abschnitt, den du vorgelesen hast, etwas unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir in einer Schlacht sehen und was wir beim Gottesdienst sehen.
And what we saw in worship.
Lass uns sehen, was es für Instrumente sind.
Zuerst hat man die eigene Stimme. Gesang spielt bei der Anbetung eine wesentliche Rolle. Es kann eine große Bandbreite an Tonhöhen, Tönen und Klängen sein, die von unserer Stimme kommen. Als nächstes kommen wir zu Schlaginstrumenten. Glöckchen oder Schellen, die kurz im zweiten Buch Mose erwähnt werden. Sie wurden als Warnsignal benutzt, um einen Unfalltod von Aaron und seinen Söhnen zu verhindern, wenn sie das Allerheiligste der Stiftshütte betraten, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde.
Ja, wenn sie ins Allerheiligste gingen. Wenn sie dort hineingingen und nicht all ihre Sünden bekannt hatten, dann würde das passieren.
Ja, dann würde man die Glöckchen nicht mehr hören.
Und man würde sie mit einem Seil herausziehen.
Dann hat man Zimbeln. Sie waren aus Kupfer gemacht und benutzt, um Gott zu feiern und zu loben. Im Neuen Testament werden Zimbeln auf negative Weise als lärmend erwähnt. Dann hat man ein Tamburin oder Handpauke, ähnlich einer Rahmentrommel oder einer modernen Tamburin. Sie waren das wichtigste Schlaginstrument der alten Israeliten und wurden für spontane Feiern benutzt.
Ein Tambourin ist mehr Percussion. Mehr so etwas. Es war also zum Feiern und wurde nie im Gottesdienst benutzt.
Dann geht es weiter zu den Saiteninstrumenten. Man hat die Leier oder Jochlaute. Es heißt hier, sie wurde allgemein für säkulare Musik verwendet, aber ihr Gebrauch war auch bei heiliger Musik willkommen. Man hat eine Harfe und auch Blasinstrumente, das Schofahorn, Es wurde vor allem im Zusammenhang von Schlachten und Krieg benutzt.
Ah, das war dieses Horngeräusch. Für Schlachten und um vor Feinden zu warnen. Ja, dafür war es.
Dann hat man die Trompeten, wie das Schofahorn, wurden Trompeten nicht benutzt, um Musik zu machen, sondern für Signale mit unterschiedlichen Sequenzen langer und kurzer Töne. Man hatte noch eine Rohrflöte. Sie war ein beliebtes Instrument, das gemeinhin bei Feiern verwendet wurde. Dann das letzte, die Flöte. Wegen ihres gefühlsgeladenen und durchdringenden Klangs wurde sie oft bei Beerdigungen und Prozessionen verwendet. Sie wurde nicht im Gottesdienst verwendet. Also wir haben all diese Instrumente, doch was wurde bei der Einweihung des Tempels verwendet?
Das entspricht jetzt einem modernen kirchlichen Rahmen.
Ja.
Wenn wir uns die Einweihung des Tempels, Salomos Tempel in 2. Chronik ansehen, wurden folgende Instrumente verwendet. Trompeten, Zimbeln, Psalter und Harfen. Es wurden keine Tamburine verwendet. Meist verwendeten Frauen diese beim Tanz. Das geschah meist bei Feiern. Wenn sie Schlachten gewannen oder als sie die Bundeslade wiedererlangten. Derartige Umstände.
Ja, in einem Gottesdienst sollte es keine mit dem Gottesdienst verbundenen Dinge geben, bei denen wir tanzen wollen.
Ja, das wäre der Beat, etwas Rhythmisches, was Verwirrung schafft. Wenn man sich Tamburine anschaut, das schafft etwas Verwirrung. Da gibt es zu viel Lärm. Das ist nicht schlicht oder im Gottesdienststil.
Nein.
Also für mich.
Ja, wo bewegen die Füße sich hin? Folgen sie den Instrumenten, der Musik oder gehen sie himmelwärts in Gottes Richtung?
Ja, ich glaube vertikal, mehr hier unten. Wenn man feiert und eine Schlacht gewonnen hat, das war ja auch eine andere Kultur. Ich weiß nicht, was für eine Art von Tanz sie hatten. Über ihren Feierstil kann ich nichts sagen. Aber es war akzeptabel, wenn man eine Schlacht gewonnen hatte oder so etwas. Aber wenn man Gott den Tempel weiht, im Grunde ist es ein Sprechen zu Gott. Was ist ein Lied? Es ist ein Sprechen zu Gott.
What is song? It's speaking to God.
Es ist eine Form der Anbetung. Es ist eine Form des Gebets.
Richtig. Das ist anders. Das muss auf eine respektvolle Weise gemacht werden. Denn er ist Gott. Er ist unser Schöpfer.
Und wenn wir uns bestimmte Lieder ansehen, die gespielt werden, neigen wir dazu, Dinge zu nehmen, die in der Welt ausgearbeitet wurden, und wir wollen es in unseren Gottesdienst integrieren. Eines dieser Lieder stammt von Hillsong. Und dieses spezielle Video wurde über 200 Millionen Mal angesehen.
Warum? Findet man so etwas auch bei einem Kirchenlied, dass es so oft angesehen wurde? Etwas, was nicht so Emotionen hervorruft wie das Lied, das wir gleich spielen. Und das ist eine sehr populäre Gruppe. Also lass uns einfach dieses Lied anhören und hinterher darüber sprechen. Schauen wir, was wir hier vorfinden und sehen. Hm, Was fühlst du, wenn du dir das anschaust? Wenn du dir die Menge anschaust, zuerst zücken sie die Handys und nehmen die Leute auf der Bühne auf. Wieder einmal geht es um sie. Und wie geht es mit dem Lied weiter?
Ja,
das war wirklich ein interessantes Beispiel, als wir es fanden. Denn da gibt es eine Steigerung. Mehr Aufregung, Begeisterung, die Hände gehen hoch und wiegen hin und her. Man schaut auf die Entertainer vorne. Ich kann es nicht mit letzter Sicherheit sagen, sondern nur, was ich sehe, aber ich sehe keine wirkliche Anbetung. Ich sehe sie nicht. Die Sängerin fängt an, sie aufzupeitschen und sagt, los, los, singt schon. Der Stil ist auch sehr charismatisch. Ich vermute, dass es eine charismatische Gruppe ist. Aber nach meiner Vorstellung ist das kein Lied für einen Gottesdienst. Und man nimmt dieses Lied und versucht auch in unseren Gemeinden, es in unsere Kirchen einzuführen. Wegen dem, was dieses Lied emotional mit den Leuten machte. Ich erinnere mich, ich spielte in der Gemeinde, in der Band, wir sangen all diese Lieder. Man nimmt dieses Lied, denn wow, was für ein schönes Lied. Lass es uns nachahmen, spielen wir es in unserer Gemeinde. Wir hatten nur ganz wenig Schlagzeug, für ein bisschen Effekt schrauben wir es ein wenig runter, weil das einigen vielleicht nicht gefällt. Und so ist es, so läuft es.
Ja, man testet die Grenzen aus. Ein bisschen Schlagzeug und 2 Jahre später nehmen wir alles. Man desensibilisiert die ganze Gemeinde, die ganze Gruppe, indem man Schritt für Schritt Dinge in den Gottesdienst einbaut, weltliche Dinge.
Der Mensch rückt mehr in den Mittelpunkt als Gott. Das ist dieses Aufpeitschen. Sie ruft los, los und dann fängt sie an zu singen. Man kann hören, wie ihre Stimme sich verändert. Ich werde jetzt nicht singen, aber ihre Stimme fängt an, sich zu verändern. Sie singt höher, mit mehr Volumen, mit mehr Energie. An mehr Volumen und Energie ist nichts verkehrt, wenn man Gott lobt. Aber wie sie es machte, man konnte sehen, wie ihre Augen sich veränderten und sie strahlte so ein Los, machen wir es, ich bin so energiegeladen, legen wir los aus.
Und wenn gesagt wird, los, macht ein Gebet. Sie sehen es auch als Gebet zu Gott an. Aber ist das ein Gebet, das Gott begrüßt? Ist das das Gebet, das Gott möchte?
Und nicht nur das. Enthält das tatsächlich ein Gebet? Er kennt ihr Herz. Geht das Gebet an die Leute auf der Bühne oder an Gott?
Wir lesen hier, Musik ist ein machtvolles Werkzeug, um unsere Stimmung zu beeinflussen, wie wir schon viele Male sagten. Sie wurde seit Jahrhunderten dazu verwendet, um zu feiern, zu trauern und eine Bandbreite an Emotionen auszudrücken. Aber wie genau beeinflusst Musik unseren emotionalen Zustand? Ein Schlüsselelement ist Wiederholung. Wiederholung ist die Verwendung der gleichen Melodie, des gleichen Rhythmus oder eines vielfach wiederholten Textes bei einem Lied oder Stück. Wenn es wirkungsvoll eingesetzt wird, kann Wiederholung ein Gefühl von Zusammenhalt und Vertrautheit schaffen, was beruhigt und sogar hypnotisch sein kann. Einige dieser Lieder werden einen bestimmten Satz 3 Minuten lang wiederholen.
Ja, und so wird man in diesen hypnotischen Zustand hineingezogen.
Ja. Also ist das Anbetung, wenn ich einfach das Gleiche immer wieder wiederhole? Und gibt es nicht einen Bibelvers, der sagt, kommt nicht mit sich wiederholenden Gebeten, wie die Heiden es machen?
Ja.
Unser nächstes Video ist von Kat Von D. Als ich aufwuchs, war sie eine Tattoo-Künstlerin in der Serie Miami Ink. Ich schaute mir ein paar Folgen an und sie war komplett auf der dunklen Seite. Sie wurde kürzlich Christin. Ich möchte nichts dazu sagen, was für eine Christin sie wurde. Sie wuchs als Siebenten-Tags-Adventistin auf. Ihre Eltern waren Missionare. Und sie war in ihrer Jugend sehr in der Gemeinde eingebunden. Aber jetzt wurde sie in eine Baptistengemeinde hineingetauft. Doch sie hat Folgendes zu sagen, was ich sehr interessant finde.
Ich ging in eine große Kirche, als ich kürzlich in Kalifornien war. Ich war noch nie in einer derartigen Kirche. Ich liebte die Predigt, ich liebte die Botschaft, die Leute waren so nett und großartig und alles. Aber ich mochte den Gesang nicht, ich konnte ihn nicht genießen. Mein Mann und ich schauten uns an und für uns fühlte es sich bizarr an, als ob wir uns ein Konzert ansehen. Ich sehe jemanden ein Lied singen und weil ich weiß, wie man einen Popsong schreibt, denke ich mir gleich, das ganze Proben beim Songschreiben, um dahin zu kommen. Die emotionalen Signale, die ständigen Wiederholungen dabei, der Drop, der Höhepunkt, der dann kommt. Ich mag das einfach nicht. Und jeder sang mit. Ich dachte mir, okay, sie hören sich das im Auto an, sie hören sich so etwas an und das ist total cool. Für mich ist das einfach nichts. Also ich möchte mir einfach das alte Zeug anhören.
Wenn man einfach zuhört, was sie zu sagen hat, also sie ist eine Liedschreiberin, sie weiß, wie man Popsongs schreibt, sie weiß also, wie man die Emotionen von Leuten beeinflusst, indem man etwas aufbaut durch Wiederholungen, beim Innehalten im Song. Und sie sagte, dass sie das in einer Kirche erlebt hat und ihr gefiel es nicht.
Ja, weil sie es weiß.
Sie kennt den Grund dafür genau. Nicht um Gott damit anzubeten, sondern um die Gemeindeglieder zur Kirche hinzuziehen, wegen der Emotionen und dem, was sie erleben. Und sie denken, das ist von Gott und dass sie deshalb diese Gefühle erleben würden.
Ja, so ging es mir auch in der Gemeinde und in der Band, in der ich spielte. Da hieß es auch, wir müssen mehr junge Leute anziehen. Darum gab es einen zweiten Gottesdienst. Es gab einen ersten Gottesdienst, wo man seine alltägliche Predigt hatte, und dann hatte man einen zweiten Gottesdienst, wo die jungen Leute kommen konnten und man mehr ausdrucksstarke Musik spielen konnte und sie das gemeinsam genießen konnten. Sie sagte das im Grunde auch. Es hörte sich an, als ob es ihr nicht gefiel, weil alles andere passte, es war eine gute Predigt, es war alles gut, aber dann passte die Musik nicht dazu, nicht zu dem, was man in der Predigt hörte. Im Grunde sagte sie das.
Ja. Und das ist so gefährlich. Denn wenn wir diese Lieder nehmen, die von Künstlern geschrieben oder vielleicht von jemand anderem inspiriert wurden und wir sie in unsere Kirche hineintragen, sitzen wir mit dem gleichen Problem da. Dieses Lied wurde geschrieben, um bestimmte Emotionen zu erregen, um Leute aufzubauen und dann herunterzuziehen, um sie zu hypnotisieren. Und wenn wir so ein Lied nehmen und sagen, okay, aber wir werden die Background-Musik dieses Liedes weglassen und werden nur den Text nehmen, sitzt man immer noch mit dem gleichen Problem da.
Und man hat es vielleicht schon irgendwo gehört und jetzt schafft es wieder diese Gefühle, die man dort empfand, als man es sich damals anhörte. Auch wenn jetzt das Drumherum weg ist, erinnert man sich, dieses Lied. Man ist immer noch in diesem emotionalen Zustand dieses Liedes. Nun, Steve Green. Ich frage mich, ob die Leute da draußen ihn kennen. Ich denke doch. Einige unserer Freunde in der Gemeinde, die ich besuchte, deren Eltern hörten sich das am Sabbat an. Da fing ich auch an, Steve Green zu hören und dachte mir, das ist wirklich großartig. An Steve Green ist nichts verkehrt. Hier und da gibt es mal Schlagzeug. Da verstand ich die Grundlagen der Musik schon. Ich wurde da gut unterrichtet. Ich wusste also, es ist nicht das Beste. Aber die Eltern meiner Freunde hörten sich das am Sabbat an. Also muss es in Ordnung sein. Also das kann jeder für sich selbst entscheiden. Hören wir uns das Lied an und schauen wir, ob es für Anbetung, für den Gottesdienst geeignet ist. Und besonders am Sabbat. Das war ziemlich laut. Nicht alle ihre Lieder sind so. Also hier hat man ziemlich viel Schlagzeug. Aber auch bei Steve Green, einige seiner Lieder sind wirklich schön. Und die Worte sind großartig und all das. Das zeigt uns wieder, dass die Worte manchmal fast perfekt sind. Manchmal ist es sehr biblisch. Aber immer erlebt man, dass bei Liedern von Steve Green etwas aufgebaut wird.
with Steve Green's songs. You know, you start, this was
in dem Fall war es gleich da. Es ging ziemlich heftig los. Aber bei ihren Liedern fängt es normalerweise langsam an und dann wird aufgebaut. Das Schlagzeug kommt dazu und die Gefühle wallen wieder hoch.
Und wenn ich mir das die ganze Woche über anhöre und ich dann zur Kirche gehe und da gibt es kein Schlagzeug, man hat da kein Beat oder keinen chaotischen Lärm, wird mir dann der Gottesdienst gefallen?
Es wird langweilig sein.
Ich werde da sitzen und mir wünschen, dass wir entweder die Musik ändern oder ich nicht mehr zur Kirche kommen werde.
Ja, man wird die Kirchenlieder hassen. Man wird dastehen und seufzend mitsingen. Es ist schon lange her, da schaute ich mir Mr. Bean an, wie er in der Kirche mitsang. Ich weiß das noch. Kennst du die Szene? So gelangweilt sang er mit und so wäre es dann auch. Man hat keine Leidenschaft für das, was man singt. Denn man wurde die Woche über desensibilisiert.
Ja, lass uns etwas anderes ansehen, was das völlige Gegenteil von dem ist, was wir erlebt haben.
Ja, lass uns sehen, wie Anbetung sich meiner Meinung nach anhören sollte, wie es in einem kirchlichen Rahmen klingen sollte.
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way.
Wow.
Wow, das war ein Unterschied. Da hat man doch das Gefühl, dass das mit Anbetung zu tun hat. Man möchte Gott anbeten, anstatt Menschen anzubeten. Sie tun nichts, dass sie ihre Stimme hervorheben oder irgendwas Bestimmtes auf dem Klavier spielen, dass man sie anbeten möchte, wenn ich es so ausdrücken kann. Oder dass man sie für ihr Talent lobt. Man denkt über die Worte und über Gott nach.
Or praising them for their talent, you know, you're thinking of the words and you're thinking of God.
Yeah, exactly. Genau. Man wird nicht von den Instrumenten überflutet. Man kann da sitzen und einfach über Gott nachdenken.
And you can just think about God.
Yeah.
You're not confused.
Man ist nicht verwirrt, worauf die Anbetung zusteuert. Man ist nicht verwirrt, wen bete ich gerade an? Alles ist einfach harmonisch.
Und wenn man sich die anderen Arten von Liedern anhört, wie Hillsong und all das, fängt man zu schwitzen an, denn da wird etwas aufgebaut. Es gibt Performance, dieses Los, Los rufen. Diesbezüglich wird man hier ruhig in seinen Gedanken. Weißt du, was ich meine? Da gibt es nichts, was einen bei der Musik ablenkt. Kein Extra. Bei Trance hat man dieses und dieses
in the background.
All das im Hintergrund. Da sind die Sinne völlig überspannt und verwirrt. Das hier ist einfach schlicht und einfach. Eine leicht fließende Musik. Ich liebe das.
Und ein weiteres gutes Beispiel ist das.
Ah, A Cappeldridge. Darüber hatte ich schon gesprochen. Mit der Zeit fing ich wirklich an, A Cappeldridge zu lieben. Weißt du warum? weil es keine Instrumente gibt. Nun, eines schon, genau genommen, spielen da vier Instrumente sogar. Vier Stimmen, die übereinander gelegt sind. Ich liebe diese Harmonien. Ich denke, so ist der himmlische Chor zusammengestellt. Mit Harmonien, die verschiedene Oktaven umfassen. Es wird wundervoll sein.
Und nicht jedem wird das gefallen. Aber wäre es möglich, dass einer der Gründe, warum jemand das nicht mag, der ist, dass sie von dem verdorben wurden, womit die Welt sie versorgt und was ihre Ohren zu hören bekamen? Und wenn wir uns ändern, wenn man einen Musikfasten macht und sagt, dass man vielleicht eine Woche lang überhaupt keine weltliche Musik, sondern sich so etwas anhört, wenn man danach zurückgeht und sich wieder weltliche Musik anhört, wird es sich für einen anders anhören.
Dem möchte ich hinzufügen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es nicht nur göttliches Eingreifen ist, es ist auch Bemühen auf Seiten der Menschen.
Ja.
Also bei mir war das so, als ich Jesus annahm, so ganz richtig, dass ich ihm nachfolgen wollte und ihm folgen wollte, wo immer er auch hingeht, da trennte ich mich von der Musik, die ich früher liebte. Das ist ein Bereich, denn ich weiß, wie verführerisch und gefährlich Musik ist. Ich trennte mich völlig von der Musik, sowohl durch eigene Anstrengung als auch durch Gottes Führung, fing ich an, an dieser Art von geistlicher Musik Gefallen zu finden. Das tue ich jetzt wirklich. Vorher hätte ich mir das nie angehört. Warum? Weil sie so schlicht und so einfach ist. Die Frage ist doch, was ist mein Ziel? Was ist meine Zielsetzung? Macht man es für das Ich, um sich selbst zu befriedigen, oder tut man es für Gott? Also wenn man sich Musik anhört, die all diese Klänge in sich hat und all diese Stimulationen, dann tut man es für sich selbst. Immer läuft es auf das Ich hinaus. Und wenn man sich diese Musik anhört, ich liebe das einfach. Ich mag es, ihn anzusehen, denn er sieht so nett aus. Ich kann sehen, dass er ein netter Kerl ist. Er liebt Gott, schon von der Art her, wie er singt und arbeitet. Das ist meine Meinung. Und ja, sie ist zur Anbetung da. Und das ist ein Lied für mich.
Ja, und nochmals, es ist für einen Christen nicht verkehrt, sich Musik anzuhören. Aber wenn wir uns entscheiden, Christen zu werden, müssen wir daran denken, welchen Einfluss die Musik, die ich mir anhöre, auf meinen Körper hat. Welchen Einfluss sie auf mein Denken hat. Und wenn die Musik, die ich mir anhöre, Gott verherrlicht, oder ob ich mich damit, wie du sagtest, selbst verherrliche, mag ich diese Emotion und höre ich mir deshalb diese Musik an, wegen der Emotionen, die in mir entfacht werden.
Ja.
Wir lesen in Messages to Young People, solch Gesang übt eine wunderbare Macht aus. Rohe und harte Naturen werden durch ihn bezwungen. Durch seine Gewalt wird der Verstand geschärft, Mitgefühl und eine Harmonie des Handels werden geweckt und Trübsinn und dunkle Ahnungen, die entmutigen wollen, werden gebannt. Und so gut ein Lied, so gut Musik sein kann, so schlecht kann sie auch sein.
Ja, sie kann zu beidem verwendet werden.
Wir lesen in Manuscript Releases, es liegt eine große Kraft in der Musik. Es war die Musik der Engelscharen, die die Herzen der Hirten in der Ebene von Bethlehem begeisterte und rund um die Welt ging. Mit Musik und Siegesliedern werden die Erlösten schließlich in die ewige Belohnung einziehen.
Zu fast jedem Anlass im Leben gibt es Lieder. Erinnerst du dich an das Lied des Mose, nachdem sie das Rote Meer durchzogen hatten?
Ja.
Und es wird wieder Gesang geben. Mein Dad sagt immer, er wird auf seiner Harfe oder Gitarre so wie ich spielen, wenn wir erstmal dort sind. Denn wir alle werden eine Harfe in der Hand haben und zur Ehre Gottes singen.
Glory to God. Ja.
Und wir wissen alle, dass da eine Schlacht vor sich geht. Wir alle wissen, dass da täglich in uns ein Kampf stattfindet. Das Fleisch gegen den Geist. Und womit wir uns füttern, stärkt das eine oder den anderen. Also stärken wir entweder die fleischliche Seite oder wir stärken die geistliche Seite. Also wenn ich mir fleischliche Musik, weltliche Musik anhöre, die von Dämonen inspiriert wurde, welche Seite in mir wird am Ende wohl gewinnen? Es wird nicht die geistliche Seite sein. Es braucht für die geistliche Seite viel mehr, um nach oben zu kommen und jemanden nach oben zu heben, wenn ich mich nicht geistlichen Dingen aussetze.
Ja, wir brauchen eine völlige Trennung. Wir können nicht einen Fuß in der Welt haben und einen Fuß bei Christus. Wir lesen im Wirken der Apostel, der Apostel suchte die Gläubigen darüber zu unterweisen, wie wichtig es ist, die Gedanken daran zu hindern, sich mit verbotenen Dingen zu beschäftigen oder seine Kräfte an Nichtigkeiten zu vergeuden. Wer Satans Anschlägen nicht zum Opfer fallen will, muss die Eingangstore seines Herzens wohl verwahren und sich hüten, das zu lesen, zu sehen oder zu hören, was unreine Gedanken hervorrufen könnte. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gedanken umherschweifen und nach Belieben bei jedem Gegenstand verweilen, den uns Satan einflüstert. Wachen wir nicht treulich über unser Herz, dann wird das Böse von außen auch Böses im Innern wachrufen und unsere Seele wird in Finsternis geraten. Das sagtest du gerade und das sagen wir schon die ganze Zeit. Wir müssen uns vom Bösen trennen. Sogar wenn man sich Josef anschaut, er trennte sich völlig von Potiphas Frau. Wenn wir ständig auf Facebook und bei all den sozialen Medien Zeit verbringen und all diesen Fotos von Frauen und den Videos ausgesetzt sind und noch auf TikTok gehen und uns all die kurzen Videos ansehen, und da immer wieder etwas aufpoppt, naja, es ist schon okay, es ist kein Problem, wenn ich mir das ansehe oder diese Musik anhöre. Man muss sich davon völlig trennen. Ansonsten wird, wie du schon sagtest, die fleischliche Seite immer emporkommen. Das wird sie immer tun. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Niemand von uns ist perfekt. Paulus sagte, er stirbt täglich. Wir wissen nicht, was es war, aber er starb täglich. Denn jeden Tag müssen wir Nein sagen, müssen wie Josef sein.
Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Was war der Unterschied zwischen Josef und David? Josef rannte weg, als diese Versuchung kam, während David der Versuchung nachgab
und in der Schlinge gefangen wurde.
Ja, und was war das Endergebnis? David fiel.
Tot, wenn man es so nennen will. Uriah starb an der Front, Davids Erstgeborener starb auch. Das kam heraus, der Tod.
Wenn wir uns weltliche Dinge betrachten, beschäftigen wir uns damit in unseren Gedanken. Werden wir dabei verweilen oder werden wir wegrennen, wie Josef es tat?
Und dann lesen wir in Hebräer 12, Vers 2, wo unser Fokus liegen sollte. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Da liegt der Fokus. Es ist nicht einfach, ich weiß es, ich verstehe das. Es ist nicht leicht, sich völlig auf Gott zu konzentrieren. Ich schäme mich fast, es zu sagen, aber es ist möglich. Ich weiß, es ist möglich. Ich weiß von den Patriarchen und Propheten in der Bibel, dass es möglich ist. Wir werden fallen. Wir werden entmutigt, aber er wird uns aufheben. Wenn wir uns auf einen kleinen Irrtum in unserem Leben konzentrieren und ihn annehmen, dann befinden wir uns auf gefährlichem Boden. Dann werden wir fallen. Das können wir nicht tun. Wir müssen uns völlig auf Gott konzentrieren. Leute, ich spreche da zu mir.
Wenn wir zur Ausgangsfrage zurückkehren, bei der wir gefragt wurden, mit welcher Art von Musik ein Christ unter der Woche leben sollte und welche Musik in der Gemeinde gespielt werden sollte. Sehen wir uns zuerst weltliche Musik an. Wenn ich mir unter der Woche Dinge anhöre, die meine Meinung über himmlische Lieder in der Gemeinde ändern, dann sind die Dinge, die ich mir anhöre, nicht richtig. Denn mein Fokus sollte auf meiner Anbetung Gottes und auf meiner Beziehung und auf dem Gottesdienst zu ihm liegen. Es sollte nicht mein Wille sein, was ich im Gottesdienst haben möchte, sondern was Gott dort haben möchte. Wenn ich mir also irgendetwas anhöre, was meine Ansicht ändert, und ich sage, die Musik gefällt mir nicht mehr, weil ich lieber weltliche Musik hätte, dann sind die Lieder, die ich mir anhöre, nicht die richtigen Lieder.
Ja, wir sollten nicht vergessen, dass unser Fokus auf Gott liegen sollte. Und alles, was wir tun, müssen wir zur Ehre Gottes tun. Manchmal fühlt es sich fast ein wenig wie eine Bürde an. Das haben wir sicher alle mal so empfunden, sein ganzes Leben nur Gott zu weihen. Man möchte sich vielleicht ein wenig erweitern und dieses oder jenes tun. Doch wir verstehen dabei eins nicht, wohin das am Ende nämlich führt. Wenn wir uns ganz auf Gott konzentrieren und die richtige Musik hören und uns von schlechter Musik trennen, die Satan in diese Welt gebracht hat, wird Gott uns verändern. Und er wird uns so verändern, dass wir lieben werden, was er liebt. Das hat er gesagt. Manchmal meint man dann, ja, aber es ist nicht so aufregend. Mir wäre es recht, wenn es Gott vielleicht nichts ausmachen würde, dass ich mir dieses und jenes anhöre. Was für ein Leben ist das denn, sich nur noch solche Musik anzuhören? Immer nur Anbetungslieder. Versuch es einfach mal. Und schau, wie es dich verändert. Du wirst es lieben. Ich kam vom Heavy Metal zur A Cappella Ridge. Damals war Heavy Metal unglaublich, ich liebte es. Jetzt kann ich es nicht länger als 30 Sekunden anhören. Und es macht etwas mit mir, wenn ich es höre. Selbst wenn ich es für einen Vortrag über Musik vorbereite. Es macht etwas mit mir, die Emotionen fangen an aufzuwallen. Ich muss es ausmachen. Ich will es nicht mehr. Ich möchte Gott haben. Ich möchte, dass er mich so verändert, dass ich liebe, was er liebt.
Ja. Ich hoffe doch, dass das, was wir in diesen zwei Folgen gezeigt haben, ausreicht, um darüber nachzudenken, was man sich anhört und Gott um Führung zu bitten. Betet zu Gott. Ist das, was ich mir anhöre, akzeptabel? Ist es dein Wille, dass ich mir das anhöre? Und wir haben uns viel angesehen, angefangen bei Frequenzen und Tönen, wie sie das Leben von Pflanzen beeinflussen. Es kann unseren Körper beeinflussen, über Musik, die von Satan inspiriert ist, von Dämonen, von gefallenen Engeln, bis dahin, was in der Kirche passiert und was schöne Musik ist, bei der unsere Gedanken zu Gott erhoben werden. Wobei es nicht um die Personen geht, die spielen oder singen, sondern wo alles um die Anbetung Gottes geht, ihm zu singen, wobei meine Gedanken nach oben hinaufgehen und nicht nach vorne.
So ist es. Denke immer daran, wenn du da sitzt und Zweifel hast, ziehe das in Betracht. Stell dir diese Frage: Erhebt es Gott oder erheben wir damit die Menschen da vorne? Wie fühle ich mich dabei? Ist es mir ein wenig unangenehm? Gerät mein Blut in Wallung? Gibt es da einen Beat? Was ist die richtige Musik, das richtige Umfeld für die Anbetung Gottes?
Und unser Körper ist ein Tempel. Also müssen wir auf diesen Tempel aufpassen und den Tempel den richtigen Dingen aussetzen. Ich möchte uns diesen letzten Vers mitgeben. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.
Amen. Prüfe ihn, mehr möchte ich nicht sagen. Prüfe ihn. Wenn du es nicht weißt und es ist nicht immer einfach, eine Antwort von Gott zu bekommen. Wenn man darum betet, was die richtige Musik ist, wie weiß man es? Prüfe ihn einfach, er wird dir eine Antwort geben und er wird dich verändern.
Versuche es und halte die Musik heilig, indem du Gott ehrst und verherrlichst.
Dankeschön. Und ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, es war auch für uns eine Lehrstunde. Ich bin froh, dass wir und vor allem ihr euch die Zeit für die Frage genommen habt und wir dadurch gezwungen waren, das zu studieren. Es war wirklich interessant, nachzuforschen. Vielen Dank dafür. Möchtest du für uns beten?
Ja. Himmlischer Vater, wenn wir uns die Welt da draußen ansehen, gibt es so viele Dinge, die der Teufel verwenden kann, um uns damit einzufangen. Und ich bete, dass du mit jedem da draußen bist, dass du sie führst und an ihren Herzen arbeitest und auch die bösen Engel von ihnen fernhältst, sodass sie eine klare und bewusste Entscheidung heranbilden können, welche Art von Musik und welche Art von Unterhaltung sie ihren Körper aussetzen wollen. Ich bete darum, dass du sie in Wahrheit führen wirst, sodass die Entscheidungen, die sie treffen, dazu führen, dich zu verherrlichen und dass ihr Leben mehr von dir und weniger von ihrem Ich ausstrahlt.
you more in their lives.
Das bete ich allein im Namen Jesu. Amen.